Abends kam der Chef und guckte sich meinen Pass an und sagte, so, Deutscher. Und ich sagte, ja, wieso haben Sie mich entführt? Ich bin Priester, ich arbeite zum Wohl der Menschen, wir helfen also Christen und Muslimen. Das hat nichts damit zu tun, dass du Priester bist oder Christ. Du bist Deutscher und Deutschland ist im Krieg gegen uns. Wir wollen, dass alle deutschen Soldaten das Land verlassen. Das ist unsere Rache an Deutschland.
Das sagt Pater Hans-Joachim Lore. Er war während insgesamt 26 Jahren Missionar in Mali und engagierte sich für den christlich-islamischen Dialog. Vor 3 Jahren wurde er in der Hauptstadt Bamako gekidnappt und ein Jahr lang von Dschihadisten gefangen gehalten. Jetzt ist Pater Lore auf Einladung des Hilfswerks Kirche in Not in der Schweiz und berichtet in verschiedenen Pfarreien über seine Erfahrungen. Ich bin Sandra Leis und treffe Pater Lore in der Pfarrei Herz Jesu in Lenzburg. Pater Hans-Joachim Lore, herzlich willkommen zu unserem Gespräch.
Dankeschön, Frau Leis.
Im Moment halten Sie Vorträge in der Schweiz und in Liechtenstein. Wer ist Ihr Publikum?
Mein Publikum sind relativ ältere Menschen, die noch werktags in die Kirche gehen. Aber dann auch, wenn nach den Messen zum Beispiel ein Gespräch bei Kaffee und Kuchen angeboten wird, dann kommen auch noch mal Leute von außerhalb dazu.
Das war wie jetzt in Lenzburg, ich war ja auch dabei.
Lenzburg, ja.
Und wie reagieren denn die Zuhörerinnen und Zuhörer auf ihre Schilderungen aus Mali?
Also ich habe ja nicht sehr viel Zeit, um von meiner Arbeit in Mali, von den Menschen in Mali, von der Situation dort und auch von dem Jahr der Gefangenschaft zu berichten. Ich versuche immer, eine Beziehung zu schaffen zum Tagesevangelium oder zu der Lesung und dann zu sagen, wie ich in meiner Gefangenschaft auf diese Situation geantwortet habe. Es ist also ganz sicher, was die Leute berührt, ist der Glaube, den ich mir behalten konnte in dieser Zeit, der tiefe Frieden, der immer in mir wohnte und das sagen die Leute, das überrascht uns aber und das zeigt uns, wie sehr der Glaube auch wirklich in schwierigen Situationen tragen kann.
Das ist Ihr Hauptanliegen, wenn Sie auf Reisen sind. Beginnen wir von vorne. Sie sind 1957 in Nordrhein-Westfalen geboren, haben in Toulouse Theologie studiert und leben dann von 1981 bis 1983 im Rahmen Ihrer Ausbildung erstmals in Mali. Ja. 1985 wurden Sie zum Priester geweiht und danach übersiedelten Sie nach Mali. Warum ausgerechnet Mali, ein Land im Nordwesten von Afrika? Was hat Sie fasziniert?
Ich gehöre der Gesellschaft der Afrika-Missionare an, Weiße Väter. Und während meines Philosophiestudiums in Frankfurt sagte der Leiter, der jahrelang in Mali gewesen ist, mein Freund Joseph Dau wird zum Bischof geweiht. Ich kann nicht dahin fahren. Will einer von euch mitkommen? Und ich sage, ja, ich. Und so habe ich schon 1979 drei Wochen in Mali verbracht. Und als dann im Noviziat gefragt wurde, gibt es ein Land, wo du hingehen möchtest? Ich sagte, ich kenne ja nicht viel von Afrika. Ich war in Mali und das sagt mir wirklich zu, ein armes Land in der Sahelzone, 80% Muslime, 20% Naturreligion und 2-3% Christen. Damals war es noch 1% Katholiken, heute spricht man von 2. Und die Evangelischen sind auch ungefähr 1-2%. Mhm. Und das gefiel mir.
Sie gehören dem Orden der Weißen Väter an, auch bekannt als Afrika-Missionare. Wollten Sie die Menschen denn auch zum christlichen Glauben bekehren? War das ein Anliegen von Ihnen?
Also niemals diese Evangelisierungskampagnen, die man von evangelischen Christen kann, gibt es in der katholischen Kirche eigentlich nicht. Wir haben immer versucht, ein Zeugnis zu geben, so wie es auch im ersten Petrusbrief heißt, seid immer bereit, Rechenschaft abzulegen von der Hoffnung, die in euch ist. Und das war unser Anliegen, auch unter den weißen Vätern und unserer Gemeinschaft so zu leben, dass sich die Leute Fragen stellen. Wir sind ja immer in internationalen Gemeinschaften, also ein Engländer, ein Franzose, ein Deutscher. Und dann sagen die Leute schon, wie schafft ihr das, zusammenzuleben? Und dann können wir sagen, gut, aus unserem Glauben an Gott, den Vater aller Menschen, in der Taufe sind wir Kinder Gottes geworden und somit Brüder und Schwestern untereinander.
In Bamako haben Sie das Zentrum Glaube und Begegnung geleitet. Was muss ich mir darunter vorstellen? Was war die Hauptaufgabe in diesem Zentrum?
Ja, das Zentrum Glaube und Begegnung wurde 2001 gegründet von den Weißen Vätern und der Diözese Bamako, weil man schon festgestellt hatte, da tut sich was in der islamischen Welt. Eben diese fundamentalistischen Strömungen, die Christen, die sagten, unsere Nachbarn, wir waren immer zusammen, wir haben zusammen Hochzeiten gefeiert und ganz besonders Beerdigungen und plötzlich grüßen die uns nicht mehr. Die sind ganz schwarz angezogen und da haben wir gesagt, wir Christen, also Christen und Muslime haben in Mali 100 Jahre lang sehr gut zusammengelebt. Und plötzlich tut sich da was und die Christen sind völlig unvorbereitet auf diese Situation. Und dann haben wir gesagt, wir veranstalten Vorträge, zu denen wir einen christlichen und einen muslimischen Redner einladen, zu Themen, die allgemein interessant sind, wie zum Beispiel, kann Beten heilen, die Propheten in unseren verschiedenen Traditionen, Koran und Bibel, was ist der Platz? Zur Fastenzeit, gerade auch als Fastenzeit und Ramadan zusammenfielen, haben wir gesagt, welchen Sinn geben wir heute dem Fasten? Und in der Charta heißt es eben von dem Zentrum Glaube und Begegnung, die Unkenntnis, die Ignoranz ist die Mutter von Intoleranz und Verachtung. Mhm. Und das Hauptanliegen war eben das, ne? Die Kenntnis der anderen Religion zu fördern.
Genau, das ist Ihr Hauptanliegen. Heute ist der 20. November und genau vor 3 Jahren wurden Sie in Bamako entführt.
Ach ja,
also
stimmt.
Sie, ein Mensch, der wirklich für den interreligiösen Dialog sich engagiert hat. Sie wurden entführt und haben Sie eigentlich je mit einer Entführung gerechnet? Sie haben vorhin ja gesagt, man hat gemerkt, es gibt andere Strömungen, aber haben Sie gedacht, es könnte auch mir passieren?
Seit 2003 hat Al-Qaida Diplomaten entführt, Europäer, Angestellte von internationalen Hilfsorganisationen. Und es gab eben Gegenden in Mali, wo man nicht hinfahren durfte, einfach weil das Risiko von Entführungen zu groß war.
Insbesondere im Norden, nicht? Aber Sie leben ja im Süden.
Genau, trotzdem. Im Norden, auch im Zentrum, im Dogonland. Wir haben immer Bamako für sicher gehalten. Ich meine, 2015 gab es da 3 Anschläge, auch mit Toten. Aber Entführungen gab es so nicht.
Also Sie waren der Erste, kann man das so sagen?
Ich war der Erste in Bamako, ja.
Ja. Wenn Sie sich zurückerinnern, heute vor 3 Jahren, was ist da passiert?
Also so wie jeden Sonntag ging ich morgens um 7.30 Uhr aus meinem Haus, ging auf mein Auto zu, das war da davor geparkt. Und dann kam also ein Mercedes angefahren in großer Geschwindigkeit, setzte sich hinter mein Auto und ich dachte, hey, die Messe hier an der Kapelle von der Uni, die fängt erst um 8 Uhr an, ihr braucht euch nicht so zu beeilen. Da kamen eben auch Leute von außerhalb. Und dann springen 3 Männer in Militäruniform heraus. Einer kommt um mein Auto rum, mir entgegen, zeigt auf mich und sagt, Pater, Sie sind verhaftet. Ich sage, hey, nein, das geht jetzt nicht, ich bin auf dem Weg zur Messe.
Ich habe anderes zu tun.
Und dann sagt er, seien Sie still, Sie können sich gleich auf der Basis erklären. Und in dem Moment greift mich einer von hinten und zerrt mich auf den Rücksitz von dem Mercedes und wir sind weg. Das war eine Sache von 5 Sekunden vielleicht oder 10.
Was ging Ihnen da durch Kopf und Herz?
Ich habe gedacht, was habe ich denn wohl auf welchem sozialen Media oder am Telefon oder E-Mail gesagt, was der Militärregierung missfallen hat? Denn das war schon bekannt, dass die Militärregierung Leute abholen ließ, verhaften ließ, die sich kritisch gegenüber der Regierung geäußert hätten. Mhm. Und das habe ich gedacht. Aber in dem Moment, also nach 20 Minuten ungefähr, als wir über Kati, den Sitz der Militärregierung, hinausgefahren sind, da war mir schlagartig klar, das ist eine islamistische Entführung. Okay, dann weiß ich ja nun, wo ich die nächsten 6 Jahre bin. Ja, vielleicht 3, wenn ich Glück habe. 4 bis 5, das ist so der Durchschnitt. 2, das wäre das Minimum. Ja, und 1 Jahr, das wäre ein Wunder.
Hatten Sie Angst?
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Gut, das geht also auch schon zurück auf das Jahr 2014, wo eben meine Familie und Freunde sagten, komm bloß zurück und das ist zu gefährlich in Mali. Und ich selbst war irgendwie ja, nicht unsicher, aber ja, da war schon so ein Gefühl, was ist jetzt richtig? Ich war nicht im Frieden, sagen wir so. Und dann kam ich 2014 auf Urlaub und dann sagten mir meine Freunde, jetzt bleibst du aber hier, du fährst nicht zurück. Und ich sage, zurzeit bin ich an der katholischen Universität in Bamako. Da sind 80% sind Muslime als Studenten. Ich gebe Kurse zur Education aux Valeurs, also Erziehung zu den Werten. Ich habe sehr viele Einzelgespräche mit Muslimen und diese Aufgabe erfüllt mein Leben mit Sinn. Wenn ich jetzt sage, huch, das ist zu gefährlich, ich fahre jetzt zurück nach Deutschland oder Hörbluff und da überfährt mich ein Autobus, haben wir auch nichts gewonnen. Mhm.
Aber kommen wir zurück zur Entführung. Ja. Ich meine, die Perspektive, 6 Jahre lang in Geiselhaft zu sein, wie kann man da keine Angst haben?
Ab dem Moment, wo ich also 2014 das gehabt, war ich im Frieden mit der eventuellen Möglichkeit, entführt zu werden. Aber dann ist noch ein anderer Punkt. Die letzten 4 Jahre seit 2019 mit dem Studienjahr zur Ausbildung zum Islamreferenten waren sehr stressig, sehr angefüllt mit Arbeit und dann auch als Verantwortlicher für den interreligiösen Dialog der Bischofskonferenz in Mali. Und ich habe meinen Oberen gesagt, ich brauche eine Auszeit. Und auf meinem Tisch lag das Flugticket vom 8. Februar bis zum 1. September 2023. Und in dem Moment, wo ich entführt wurde, habe ich an Viktor Frankl gedacht, den Gründer der Logotherapie, der ja gesagt hat,
der im KZ gewesen ist.
Auschwitz überlebt nicht die Leute, die sich aufgegeben haben oder die SS gehasst haben, sondern die, die es verstanden haben, dieser Situation einen Sinn zu geben. Und da habe ich mir gesagt, den Sinn, den ich jetzt dieser Zeit gebe, ob das nun 1, 2, 3, 4, 5 Jahre dauert, ist, heute beginne ich mein Sabbatjahr. Ich habe keinen Stress mehr, ich brauche keine Predigten vorzubereiten, keine Referenten mehr zu suchen, keine Sitzungen mehr, um die Themen zu besprechen, keine Rapports mehr schreiben. Ich habe einfach nur viel Zeit zum Beten.
Also das klingt alles sehr gelassen.
Ja.
Wer waren denn Ihre Entführer? Mit wem hatten Sie es da zu tun?
Also die 3 Ersten, die waren vermutlich auch von Al-Qaida, wie man mir gesagt hat. Wir sind also
die geschnappt haben.
Also das Kommando, was mich einkassiert hat. Wir sind 2 Stunden, 3 Stunden, die hatten mir ja alles weggenommen, an Uhr, an Telefon. Und dann sind die von der Teerstraße abgefahren, haben angefangen zu telefonieren. Und dann kamen ja 3 Dschihadisten, wie man die so aus dem Film kennt, also wie Afghanistan, mit den langen Hemden, den Patronengürteln um die Schulter. Und die haben mich dann übernommen. Und der eine, der rechts neben mir saß, sagte, hab keine Angst, wir sind die Guten. Wir werden dich gut behandeln. Wir sind nicht so wie die vom Islamischen Staat, die Leute einfach so umbringen. Also hab keine Angst.
Also das war nicht noch beruhigend ein Stück weit. Aber was war denn das Anliegen der Entführer, wenn Sie sagen, Sie wollen ihnen nichts Böses? Was wollten Sie? Wollten Sie Lösegeld von Deutschland? Das ist so die naheliegende Vorstellung. Ja. Oder was vermuten Sie? Also, weshalb wurden Sie da gekidnappt?
Also abends kam der Chef und guckte sich meinen Pass an und sagte, so, Deutscher. Und ich sagte, ja, wieso haben Sie mich entführt? Ich bin Priester, ich arbeite zum Wohl der Menschen, wir helfen also Christen und Muslimen. Das hat nichts damit zu tun, dass du Priester bist oder Christ. Du bist Deutscher und Deutschland ist im Krieg gegen uns. von der Europäischen Union gab es ja verschiedene Kontingente an Soldaten. Wir wollen, dass alle deutschen Soldaten das Land verlassen. Das ist unsere Rache an Deutschland.
Und das war vielleicht ein Pfand, den Sie dann in der Diskussion oder mit Deutschland möglicherweise in der Hand hatten.
Am 9. Dezember wurde der Deutsche Jörg Lange freigelassen, ein Entwicklungshelfer, nach 4,5 Jahren. Und da sagte ich, oh, ja, natürlich können Sie den freilassen. Sie haben ja wieder 9 Deutschen, um weiterhin mit Deutschland zu verhandeln. Hoffentlich muss ich nicht auch 4 Jahre warten. Aber während den 2 Wochen da auf meiner Rückreise sozusagen durch die Wüste, haben wir einen der Chefs getroffen, der gesagt hat, es gibt also 3 Gründe, wieso wir Geiseln nehmen. 1, Europa ist im Krieg gegen uns, die wollen den Islam vernichten. Das ist unsere Rache an Deutschland, Frankreich oder was immer. 2, um Lösegeld oder Gefangene frei zu beressen. 3, wir wollen nicht, dass noch Europäer nach Mali kommen. Also wir wollen diese Unsicherheit, damit sie nicht die Muslime mit ihren schlechten Sitten verderben.
Kommen wir zu Ihrem Tagesablauf. Wie muss man sich den vorstellen?
Der Tag ist getaktet durch die 5 täglichen Gebete. Ich meine, eine Uhr hatte ich nicht, aber man weiß ja ungefähr, wann die beten. Und ich habe mir gesagt, ihr lebt euren Glauben, ich lebe meinen.
Das haben Sie akzeptiert?
Die haben mich sogar dafür respektiert. Die sagten immer, komm mit uns beten.
Ja.
Und machen dann eben die Bewegung des sich Niederwerfens. Und ich sagte, ich machte das Kreuzzeichen und ich sagte, das mit dem Niederwerfen, das ist sehr gut für die Muslime und das Kreuzzeichen ist sehr gut für die Christen. Und ich sage, wenn ich mit euch beten würde, die Gesten äußerlich tun, aber im Herzen an Christus glaube, dann wäre ich ja ein Heuchler. Ja, und den verabscheuen die Muslime noch viel mehr als die Ungläubigen. Aber so tun, als wenn... Ah nee, das geht gar nicht. Und das haben die akzeptiert und so habe ich jeden Morgen ein Morgengebet gemacht und dann Frühstück und dann 2 Stunden für mich Messe gelesen und dann mittags habe ich 1 Stunde Rosenkranz gebetet, dann Siesta und dann nachmittags noch mal 1 Stunde Meditation und dann abends Rückblick auf den Tag. Ich habe also wirklich meine Exerzitien gemacht und da 4 bis 5 Stunden am Tag gebetet.
Also Sie haben auch nicht versucht, Sie zum Islam zu bekehren?
Ja, natürlich.
Das doch schon, nehme ich doch schon an.
Natürlich, ja. Die haben immer darauf bestanden,
also es war beides.
Sprich mir bitte nach, la la la, la la Allah. Und das habe ich dann natürlich nachgesprochen. Es gibt keinen Gott außer Gott. Und wenn die dann sagt, Muhammad Rasulallah, Mohammed ist der Prophet Gottes, dann habe ich gesagt, Isa Kalama Allah. Und Jesus ist das Wort Gottes. Und dann sagt nein. Gut, wir haben also sehr viel über den Glauben gesprochen. Ne? Und, aber wirklich in einem, von meiner Seite, ich war interessiert, ne? was geht in denen vor, was denken die, wieso sind die Dschihadist geworden? Was von meinen Worten bei ihnen angekommen ist, weiß ich nicht. Ne? Aber ist schon diese Verachtung, dieser Stolz, dieser Hochmut bei denen gegenüber allen Nicht-Muslimen. Wir sind eh die Besten und wir brauchen auch nicht das Evangelium zu lesen, weil wir ja den Koran haben, das reicht uns.
Sie hatten Kontakt nach außen dank eines Radios, habe ich irgendwo gelesen.
Ja.
Wo haben Sie das Radio hergekriegt?
Also die ersten 6 Wochen, Safwan, einer der Bewacher, der hörte morgens Radio France International, die Nachrichten. Und abends habe ich mir das dann ausgeliehen und konnte dann die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft verfolgen. Und ganz besonders schön, am 24. Dezember bin ich wirklich durch Zufall, wenn man das so will, auf Radio Vatikan gestoßen und konnte da die Christenmette aus dem Vatikan, also die ganze Messe, mitverfolgen. Das war dann vorbei am 29. Januar, als ich in die Wüste gebracht wurde. Und dann Ende April kam ich mit italienischen Geiseln zusammen und wir wurden dann in die Gegend oberhalb von Kidal, ganz im Norden von Mali, an der algerischen Grenze gebracht. Und da hatten wir auch um ein Radio gebeten und das bekamen wir dann am 5., 6. oder 7. Juni, bekamen wir ein Radio.
Ist es richtig, dass Sie vor allem liegen mussten in dieser Zeit? Irgendwo habe ich das gelesen, dass Sie sich kaum bewegen konnten. Stimmt das?
Das war also
man
ganz
liest allerhand über Sie, wenn man sich einlässt.
Ja, ja. In den ersten 6 Wochen da im Busch, in der Wildnis, mit den Jugendlichen, die hatten mir dann so eine Strecke von vielleicht 50 Metern erlaubt, die ich den ganzen Tag gehen konnte, wenn ich wollte. Nun, es war unter den Bäumen. Dann in der Wüste sollte ich erst immer im Zelt, in diesem Verschlag bleiben. Und ich sage, ich kann hier ja nicht 24 Stunden lang nur liegen. Und dann haben wir das auch verhandelt und konnte also eine gewisse Strecke morgens und abends gehen, also wenn auch die Sonne nicht so heiß war, ja. Aber trotzdem, natürlich, von 24 Stunden lag ich 22 Stunden. Oder
eben, das ist ja verrückt, wenn man sich das vorstellt. Und Sie wussten ja nicht, wie lange das dauert. Eben, es könnte 6 Jahre dauern oder weiß ich wie lange. Und Sie haben trotzdem nie mit Gott gehadert.
Nee, nein, das war also die Gelegenheit, meinen Glauben zu vertiefen, ja. Ich sage, jetzt ist der Moment, meinen Glauben ernst zu nehmen. Und wenn Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt, okay, dann zeigt das mal. Ne? Und es gab so viele Zeichen und Wunder.
Erzählen Sie eines.
Eins war zum Beispiel, ich wurde am Christkönigssonntag entführt.
Ja.
Und abends, eben als dieser Chef sagte, du bist Deutscher, und ich sagte, wieso ich? Und dann sagte er zu mir, ausziehen. Ich hatte ja immer noch die Kleider, mit denen ich entführt wurde. Und wenn man das eben dann an die Polizei weitergibt, dann zog ich mich aus und er greift mit der Hand in seinen Sack und zieht ein T-Shirt raus. Und da steht drauf, I love my king. Ich liebe meinen König. Und der Sonntag, an dem ich entführt wurde, war der Christkönigssonntag. Nun sage ich, okay, ihr habt mir alles genommen, aber eins könnt ihr mir ganz sicher nicht nehmen, meinen Glauben und meine Beziehung zu Jesus. Das andere Zeichen war, als ich sagte, gut, 6 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre, ein Jahr wäre ein Wunder. Im November dann oben in der Wüste in Kidal gucke ich in den Sternenhimmel und sage, ist ja noch nicht zu spät für dein Wunder. Bring deinen Jungen nach Haus. Zupf, fällt eine Sternschnuppe runter.
So war das.
So war das. Und dann sage ich, ich bin ja blöd. Natürlich komme ich wieder nach Hause. Da habe ich also niemals dran gezweifelt. Aber wann? Deswegen sage ich, vor dem 24. Mai 2024, wieder eine Sternschnuppe. 3 Tage später kommt der Mann, der uns Essen und Wasser bringt und sagt, partir Allemagne, nach Deutschland fahren.
Das war am 26. November 2023?
Am 10. November.
Das war am 10.
Dass er mir das gesagt hat.
Ah, dass er es gesagt hat.
Und am 26. November, am Christkönigssonntag und dem Todestag des Gründers der Weißen Väter, Kardinal Lavigerie, war ich auf dem Weg nach Deutschland. War ich frei.
Und was war das für ein Gefühl, wieder ein freier Mensch zu sein?
Ich habe also nur geweint die ersten 2 Tage mit all den Leuten, die mir begegnet sind. Und ja, da fällt sicher auch sehr viel Druck ab, der da gewesen ist. Sehr viel Erleichterung. Das war also mit der Freiheit relativ. Also ich fuhr dann nach Hause und ich habe meine Mutter da und meine Schwester,
meine Schwager. Eben, Sie haben eine sehr betagte Mutter, nicht?
Haben Sie noch? Ja, und das war also schon, für die war das die Hölle.
Dieses Jahr, das denke ich.
Mein Gebet war ja immer, dass sie etwas von dem Frieden spüren mögen, den ich in mir fühlte. Aber die sagten, als ich sage, oh ja, ich gehe jetzt raus, sagte, um Gottes Willen. Du weißt nicht, was wir hier durchgemacht haben von Journalisten, die uns die Bude eingerannt haben und Radio und Fernsehen oder so. Aber wir haben es geschafft, wirklich, hier kommt keiner rein. Und wenn du jetzt hier anfängst, Interviews zu geben oder sonst was, nee, dann kannst du nach Köln umziehen zu den Weißen Vätern. Aber wir wollen, also die waren wirklich sehr, sehr bedacht. Und ich, so die ersten 2, 3 Wochen bin ich kaum rausgegangen. Und
die Leute wussten das nicht. Wahrscheinlich auch die Ruhe, oder?
Und ja, und ich war auch froh, zu Hause zu sein. Und dann zu Weihnachten habe ich mich das erste Mal dann öffentlich gezeigt in der Pfarrei. Ja.
Und eine Rückkehr nach Mali, das war keine Option mehr, oder?
Wenn ich meiner Familie sage, ich gehe nach Mali zurück, das sagten die, dann kennen wir dich nicht mehr. Ich sagte, wagt es bloß nicht davon zu sprechen. Du weißt nicht, was wir durchgemacht haben.
Ja.
Und das stimmt. Also im Moment kann ich denen das nicht antun. Ich sage im Moment. Man hat mir ganz klar gesagt, und das wusste ich eigentlich schon in der Wüste, dass ich niemals gehört habe, dass Geiseln in das Land zurückgegangen sind, wo sie entführt wurden. Und man sagte mir ganz klar von Seiten der polizeilichen Autorität, alle die, die zurückgegangen sind und wieder entführt wurden, von denen kam keiner lebend zurück.
Also besser nicht.
Also besser nicht. Und was ich machen wollte, auch schon in der Wüste, wissend, dass ich vermutlich nicht nach Mali zurückgehen kann, sagte ich, ich möchte gerne weiterarbeiten in diesem Bereich christlich-islamischer Begegnung. Und da die Weißen Väter eine Gemeinschaft in Marseille haben, seit 1994, die gerade im christlich-islamischen Beziehung und Zusammenleben mit den Muslimen arbeitet, sage ich, das wäre doch vielleicht ein guter Platz für mich.
Und da sind Sie jetzt und seit einem Jahr.
Und da wurde ich auch hinernannt. Ja.
Und was machen Sie da hauptsächlich?
Also in Marseille, unsere Pfarrei liegt im etwas verrufenen Norden von Marseille, Le Quartier Nord. Sehr viel Drogenkriminalität, sehr viel Hoffnungslosigkeit, Arbeitslosigkeit. 80% Muslime, hauptsächlich von Nordafrika. Und zur Pfarrei gehören 7 Hochhaussiedlungen, wovon 4 fest in Drogenbandenhand sind. Und in einer davon, vielleicht der schlimmsten, haben wir die Chance, ein kleines Lokal zu haben, einen kleinen Raum. Und da sind wir, die Schwestern, die da auch da sind, die bieten Gespräche an mit den Frauen oder spielen mit den Kindern. Und mit anderen Muslimen wollen wir jetzt anfangen, etwas gegen die Hoffnungslosigkeit zu tun, indem wir Seminare anbieten, Vorträge über Vertrauen in sich selbst, Vertrauen ins Leben, Vertrauen in Gott, über verschiedene Werte wie Zusammenleben. Und das gibt so wahnsinnig viele interessante Initiativen in den verschiedenen Sozialzentren, mit denen wir zusammenarbeiten. Mhm. Gut, das ist eins, diese Großstadtpastoral, wenn Sie wollen. Meine Mitbrüder sind sehr stark engagiert in der Hilfe an Migranten, Obdachlosen und Gefängnisseelsorge. Wir gehen auch ins psychiatrische Krankenhaus zur Messe oder ins Nordkrankenhaus. Dann haben wir 2 Kirchen, die Pastoral und dann eben der christlich-islamische Dialog. Da gibt es also 8 große offizielle Gruppen, in denen wir alle vertreten sind und mitarbeiten. Und dann gibt es ganz, ganz viele kleine. Das heißt, da an den Orten, wo wir sind, auch versuchen, diese kleinen Gruppen aufzubauen mit 3 Christen, 3 Muslimen oder sowas, die einfach sich einmal im Monat treffen und über ihr Leben sprechen und wie sie das aus ihrem Glauben herausgestalten.
Und da haben Sie auch sehr viel Erfahrung in diesem Dialog.
Ja.
Nochmals kurz zurück zu Mali. Heute ist Mali eines der gefährlichsten Länder der Welt. Muss man sagen, dass der christlich-islamische Dialog in Mali letztlich gescheitert ist?
Ich weiß es nicht, ob der gescheitert ist, denn das hat ja nichts mit christlich-islamisch zu tun. Das ist extremistische Muslime gegen den Rest der Welt, gegen die 80% Muslime, die in Mali leben. Und von denen gehören nochmal 2 Drittel der Tijaniya-Bruderschaft an. Das ist also wirklich eine geistliche Bewegung. Das hat also mit dem christlich-islamischen Dialog nichts zu tun. Man könnte genauso gut sagen, sind die Muslime gescheitert, dass sie diese Extremisten haben hochkommen lassen?
Kürzlich hat das Hilfswerk Kirche in Not den Bericht Religionsfreiheit weltweit 2025 publiziert. Und mit der Religionsfreiheit, die hat sich verschlechtert, wenn man vergleicht mit dem letzten Bericht. Sie haben sich ein Leben lang für den Dialog zwischen den Religionen eingesetzt. Offenbar braucht es noch mehr als Dialog.
Haben wir angefangen, wirklich mit unseren muslimischen Mitbrüdern, Mitschwestern zu reden? Oder leben wir nebeneinander her? Gehen wir auf die zu? Zum Beispiel im Ramadan werden von vielen Moscheen öffentliches Fastenbrechen angeboten, wo man hingehen kann, wo man ins Gespräch kommen kann. Ich glaube, der Dialog ist wichtiger denn je zuvor, gerade auch gewisse Strömungen stellen auch den Islam als Feindbild dar, als Bedrohung für unsere Kultur. Und Und da ist es ganz, ganz wichtig, nicht in diese Vorurteile zu verfallen.
Das Gleiche gilt ja für den jüdischen Glauben. Auch da gibt es ja sehr, sehr viele Vorurteile.
Ganz genau.
Und als ich diesen Bericht jetzt im Hinblick auf unser Gespräch mir nochmal angeschaut habe, hat es mich schon erschreckt. Denn rund 5,5 Milliarden Menschen auf der Welt können ihre Religion, was immer es jetzt ist, nicht frei ausleben.
Ja.
Das ist doch schon höchst bedenklich.
Die weltpolitische Lage hat sich sehr stark verändert mit diesen Autokraten. Ja. Ne? Und da ist natürlich Religion immer ein Feind, in Anführungsstrichen, einfach, weil es den Religionen um Gottes- und Nächstenliebe geht, was immer die Religion ist.
Heute sind Sie, Pater Lore, 68 Jahre alt. Was sind Ihre Pläne? Was packen Sie als nächstes an?
Die Ideen für die nächsten 10 Jahre in Marseille.
Also das können Sie sich vorstellen, jetzt in Marseille zu bleiben?
Natürlich, ja. Ich hoffe und bete, dass man mich da lässt, ja. Ich habe die ganze Zeit in der Gefangenschaft Gott vertraut, dass der das schon richtig führen wird. Und so vertraue ich auch weiterhin darauf, dass er mir dann sagt und zu verstehen gibt, wo mein Platz ist. Im Moment ist er ganz sicher in Marseille.
Pater Lore, vielen herzlichen Dank für den Einblick in Ihr Leben und auch den Einblick nach Mali. Für viele von uns ja ein unbekanntes Land. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen.
Ganz herzlichen Dank für das Interview.
Das ist die 59. Folge des Podcasts Laut und Leis. Zu Gast war Pater Hans-Joachim Lore. Er wurde vor 3 Jahren in Bamako gekidnappt und ein Jahr lang von Dschihadisten gefangen gehalten. Über Feedback freuen wir uns. Schreibt gerne per Mail an podcast@kat.ch oder per WhatsApp auf die Nummer 078 251 67 83. Und abonniert den Podcast und bewertet ihn positiv, wenn er euch gefällt. In der nächsten Folge des Podcasts Laut und Leis geht es ums Sternsingen. An dieser Aktion beteiligen sich jedes Jahr zwischen Neujahr und Dreikönigstag schweizweit über 10.000 Kinder und Jugendliche und mehr als 2.000 Begleitpersonen. Zu Wort kommen ein engagierter Jugendarbeiter aus Arbon und eine Sternsingerin. Die Folge erscheint am 19. Dezember, eine schöne Adventszeit, und bleibt laut und manchmal auch leise.